Gruß an recht herzlich. Und für die, die Frau Alexander vielleicht noch nicht ganz so gut kennen, ich habe den Eindruck, dass Frau Alexander die Gnade der Cognitio Infusa hat, der eingegossenen Gotteserkenntnis. Deswegen, wenn wir doch ins Gespräch kommen, machen Sie davon Gebrauch und stellen Sie auch ganz geheimnisvolle Fragen, die kein Theologe beantworten kann. Frau Alexander kann die Fragen beantworten. Auch Ihnen,
danke.
Schön, dass Sie uns den Einzelnachmittag gewähren.
Dankeschön, danke. Auch ich begrüße alle sehr herzlich, freue mich, dass ich hier sein darf. Und ich denke, Gott hat genau die gerufen, die das hören wollen. Gell? Ja, zu Beginn möchte ich Sie bitten, dass wir gemeinsam einen Vaterunser beten. Ja? Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voller Gnade, Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen.
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.
Ja, unser Thema ist Zwiegespräch mit Gott. Hören mich alle oder soll ich lauter? Geht's so?
Geht schon.
Zwiegespräch mit Gott. Und um mit Gott ein Zwiegespräch zu halten, ist es auch notwendig, dass wir an ihn glauben und dass wir ihn lieben. Ein neues Gebot gebe ich euch. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. So sollt auch ihr einander lieben. Dann daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr einander liebt.
Ein neues Gebot gebe ich. Der Brief an die Kolosser. Vor allem aber liebt einander, denn die Liebe ist das Band, das alles zusammenhält und vollkommen macht. In eurem Herzen herrsche der Frieden Christi. Dazu seid ihr berufen, als Glieder des einen Leibes. Seid dankbar. Und das ist sein Gebot. Wir sollen an den Namen seines Sohnes Jesus Christus glauben und einander lieben, wie es seinem Gebot entspricht. Wer seine Gebote hält, bleibt in Gott und Gott in ihm. Und dass er in uns bleibt, erkennen wir an dem Geist, den er uns gegeben hat.
Das heißt, wir haben jetzt gehört, an seinen Namen sollen wir glauben. Was heißt das? Gottes Name ist, ich bin da. Das heißt, an seine stete Gegenwart, an seine stete Anwesenheit und Hilfe sollen wir glauben. Und Gottes Name ist auch, er rettet und er heilt. Das heißt, durch Jesus kommt das Heil und die Rettung. Das ist eine große Verheißung, an die wir glauben sollen. Alleine wenn man den Namen Jesus ausspricht, ist es schon Heilung. Zu einer Heiligen hat Jesus Christus einmal sich offenbart mit der Aussage, und wenn der größte Sünder zu mir kommt und sagt, Jesus, Barmherzigkeit, dann wird er gerettet werden. So können wir auch das Gebot für uns verstehen. Wir sollen zu Gott, zu uns, zu den Nächsten in Barmherzigkeit sein. Das heißt, die Barmherzigkeit übersteigt immer die Gerechtigkeit. Dann haben wir noch gehört, wer seine Gebote hält, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Das heißt, das Gebot Gottes ist der Weg der Liebe. Das wiederum bedeutet, wir sollen die Gebote Gottes halten.
Ich finde es so schön, dass es nicht Verbote sind und dass nicht ein strafender Gott sagt, und wenn ihr nicht so brav seid, dann bekommt ihr die Strafe, sondern es sind Gebote. Das heißt, Gott zeigt uns einen Weg, und das ist Liebe. Er zeigt uns einen Weg, wie wir zurückfinden können in die Herrlichkeit. Was bedeutet das jetzt, dass wir etwas zurückschauen? Wer es fassen kann, der fasse es. Und zwar, es ist so, es ist das Allerwichtigste, dass wir erkennen, was ist damals passiert bei dieser Erbsünde, dass sie nicht gehorsam waren und einiges mehr, das glaube ich wissen alle. Aber was ist tatsächlich passiert? Zum Beispiel die heilige Emmerich schreibt, und sie hatten das Licht verloren. Ja? Und Maria Agreda schreibt, und sie hatten die Gnade verloren. Und das ist das Gleiche. Das Licht, die Gnade Gottes, ja, der Anteil Gottes ist der Heilige Geist. Das heißt, das muss man mal bedenken. Bei der Erbsünde wurde der Heilige Geist sozusagen wieder weggenommen, verloren, aus dem Paradies gestoßen. Und so ist der Mensch gestürzt und hat kein Licht gehabt. Und zwar ist er da sehr tief gestürzt. Und Gott hat ihn aber nicht alleine gelassen, denn wir sind ja, so hat er uns erschaffen, als seine Kinder. Das heißt, er hat uns eine Hilfe gegeben. Er hat Propheten erweckt. Das heißt, auf diese Menschen hat er den Heiligen Geist gelegt. Nicht in sie hinein, sondern auf diese Menschen hat er den Heiligen Geist gelegt, so wie Abraham, Mose, damit sie das Volk wieder führen können, damit sich die Menschheit wieder aufwärts entwickeln kann. Da hat er uns auch diese Gebote gegeben, damit wir erkennen können, wie sollen wir uns verhalten, dass wir wieder zurückkommen in die Kindschaft, dass wir wieder zurückkommen in dieses sogenannte Paradies. Und Gott hat erkannt und im Vorhinein ja bereits schon gewusst, dass wir auch da noch etwas brauchen und dass es auch da noch mehr braucht. Und so ist Jesus Christus, der Sohn Gottes, eigentlich zu uns gekommen. Und durch seine Erlösung, das heißt durch seinen Kreuzestod und seine Auferstehung, hat er uns wieder zu Kindern Gottes gemacht. Warum? Und das ist jetzt das Wichtigste. Er hat uns wieder den Heiligen Geist zurückgeschenkt. Ja? Wir haben den Heiligen Geist verloren bei der Erbsünde. Die Menschen damals haben ein Ego selbst entwickelt, haben sich ausgerichtet an der Natur, an den Sternen, haben die als Götter dann genommen, haben Bäume umarmt, Steine hergenommen, dass sie Kraft bekommen, haben Tiere angebetet und verherrlicht, damit sie Kraft bekommen und so weiter. Ja? Und Gott sah, dass das nicht gut war. Und so hat er uns seine Hilfe geschenkt. Und ich muss sagen, leider gibt es auch heute noch Menschen, die von der Schöpfung, von der Natur der Schöpfung, eigentlich von Bäumen, Steinen und so weiter, Energie bekommen wollen. Die bekommen sie auch. Eine gewisse Kraft ist im Allen. Nur Jesus Christus hat uns den Heiligen Geist wieder zurückgegeben. Und das kann kein Prophet. Das kann nur der Sohn Gottes, kann uns Anteil an der Gottschaft geben und an der Kindschaft. Ja? Und wenn wir jetzt die anderen Religionen so ganz kurz anschauen oder auch Philosophien, kein Buddha, kein Mohammed oder wer sonst auch immer oder was auch immer, kann uns den Heiligen Geist schenken. Und daher ist es ganz klar, dass wir als Christen die Wahrheit haben. Denn nur der Sohn Gottes kann uns Anteil an Gott schenken, nämlich den Heiligen Geist. Ja? Kein Bruder ist für uns gestorben und hat Gott versöhnt. damit Gott dann den Heiligen Geist auf uns herabkommen lässt, kein Mohammed und so weiter. Das erklärt ganz klar diesen tiefen Abgrund zu anderen Philosophien und Religionen. Viele Vorstellungen gab es von den Wegen und gibt es von den Wegen zurück zu Gott, aber nur eine ist die Wahrheit, nur eine. Jesus Christus, und er sagt es auch von sich selber, niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Und das ist die Wahrheit, niemand kommt zum Vater, außer durch ihn. Denn nur im Heiligen Geist kommen wir wieder zurück zum Vater, in der Anteilhaft, in der Kindschaft Gottes. Und wenn uns das einmal klar ist, dann erkennen wir, wo die heutige Menschheit steht, vor einem Abgrund. So erkennen wir, was in Fatima uns die Mutter Gottes gesagt hat, kehrt um. Quasi das ist der falsche Weg, diese Abgötterei. Und wenn wir denken, wie Jesus nach Ägypten gekommen ist auf seiner Flucht, wer da ein bisschen sich dafür interessiert, der weiß dann, wie die Götter umgefallen sind, als er eingezogen ist, ja, wie sich die Tempel zusammengestürzt sind, wo die Götter angebetet worden sind und so weiter. Und es ist auch als Christ ganz klar, dass zum Beispiel ein Jupiter, der Knaben geschändet hat, uns nicht den Heiligen Geist geben kann, dass das alles der falsche Weg ist. Nur Jesus Christus kann uns den Heiligen Geist zurückschenken und daher kann er sagen, jetzt seid ihr nicht mehr Knechte, sondern jetzt seid ihr Kinder. Und dann hat er noch etwas gesagt, geht hin und macht alle Menschen zu meinen Jüngern. Das heißt, unsere Aufgabe, die sehr groß ist, allen Menschen diese Frohbotschaft zu verkünden. Wir sind gefallen durch Adam und Eva. Wir haben gesündigt. Aber es gibt einen Weg, nämlich Jesus Christus, der die Liebe ist, der für uns gestorben ist, der so viel für uns auf sich genommen hat, dass wir wieder das Licht haben. Dass unser Geist, der Mensch aus Körper, Seele und die Seele der Spitze Geist, also Körper, Seele, Geist, die Dreiheit, uns wieder zurückgeschenkt ist und vom Heiligen Geist erleuchtet. Auch bei den Seligpreisungen dieses Beispiel. Selig, die arm sind im Geiste, und ich sage jetzt als Zusatz, die sich wieder führen lassen vom Heiligen Geist, die nicht selbst herumschauen. Wie kann man das vielleicht jetzt bildhaft erklären? Denn der Geist, unser Geist, denkt auch in Bilder, deshalb hat auch Jesus Christus so viele Gleichnisse in Bildern gebracht, damit wir besser verstehen können. Ja, zum Beispiel auch, jetzt fällt mir gerade, ich habe diese kleine Statue mitgenommen. Sie sehen hier den Erzengel Michael. Er hat ein Schwert und ein Schild und sticht, so schaut es aus, auf den Widersacher ein. Ja? Was denken wir dabei? Nicht viel. Das war der Kampf im Himmel. Ja, aber wie hat der Kampf stattgefunden? Dieses zweischneidige Schwert ist der Heilige Geist. Dieses Schild ist unser Glaube. Und zwar durch das Wort Gottes hat er den Satan besiegt. Nur durch das Wort Gottes. Wenn man das so sieht, könnte man glauben, naja, da war irgendein Kampf mit Schwerter oder so. Wäre unsinnig gewesen, denn es sind körperlose Wesen, die Engel. Ja? Durch das Wort Gottes, durch den Heiligen Geist, hat er den Teufel, den Satan, hinuntergestoßen auf die Erde. Jesus hat uns das bestätigt. Als er in die Wüste geführt worden ist und dann vom Teufel, sogar Jesus Christus, versucht worden ist, hat er auch einen Kampf gekämpft, nämlich mit dem Wort Gottes. Ja? Also das zweischneidige Schwert, der Heilige Geist und unser Glaube wird Satan besiegen. Ja, es ist immer wieder klarer und wird immer wieder klarer durch diese Gespräche, dass es ganz notwendig ist, dass wir auch das Wort Gottes gut kennen. Aber wie ist das jetzt geschehen mit diesem Heiligen Geist? Ich glaube, Sie alle wissen, dass Sie im Abendmahlsaal waren, dass die Mutter Gottes dabei war und die Apostel und die Jünger. Ja, und was ist dann passiert? Der Heilige Geist ist auf Sie herabgekommen und hat Sie erfüllt. Gott hat nicht mehr den Geist auf, sondern in die Apostel gelegt, mit feurigen Zungen. Er hat sie erfüllt. So wird auch die Mutter Gottes, die Mutter der Kirche genannt, denn der Heilige Geist in uns Menschen ist die Kirche. Und jetzt wird aber noch etwas sehr, sehr klar. Denn die Apostel haben dann getauft. Und Johannes hat getauft mit Wasser, das heißt mit der Umkehr. Jesus Christus tauft mit Geist, damit wir wieder Kinder Gottes sind, damit wir wieder so sind, wie Gott damals Adam und Eva geschaffen hat. Und jetzt ist sehr klar, dass da eine Hierarchie entstanden ist. Die Apostel haben getauft mit Geist. Von einem zum anderen wird es weitergegeben. Und so ist es ganz klar, was auch manchmal angefeindet wird, die Hierarchie in der Kirche. Es geht nicht anders. Nur der, der den Heiligen Geist in sich trägt, von Gott begnadet, kann ihn auch wieder ausstrahlen und weitergeben. Und so sind die Priester ganz, ganz notwendig für die Taufe. Und in der Taufe legen wir Jesus Christus an. Da wird als Symbol ein weißes Kleid hingelegt. Das heißt, diese Heiligkeit wird uns zurückgeschenkt. Diese Kindschaft wird uns zurückgeschenkt. Im Heiligen Geist. Wiederum im Heiligen Geist. Und das, man kann zwar eine Nottaufe machen, das wissen Sie alle, aber trotzdem ist der Priester zur Wandlung notwendig und zu gewissen sakramentalen Handlungen, die man sonst nicht machen könnte. Ja, auf die Apostel kam der Heilige Geist und so hat er sich ausgebreitet durch die Taufe auf alle Menschen, die den Jüngern, den Aposteln nachgefolgt sind, die Jesus Christus als ihren Herrn angenommen haben und Christen geworden sind. Ja, und wenn wir dann diese Wahrheit anerkennen und Jesus Christus als Sohn Gottes anerkennen, das wurde auch manchmal angefeindet, dass er der Sohn ist. Das erklärt sich jetzt auch ganz einfach, dass nur der Sohn das machen kann. Dann haben wir noch eine große Hilfe, dass wir diesen Heiligen Geist, diese Heiligkeit Jesus Christus auch bewahren können. Das ist ganz wichtig. Das heißt, wir fallen auch immer wieder und sind jetzt nicht von der Taufe her ganz rein geblieben. Und da hat sich Jesus zur Verfügung gestellt in der Heiligen Eucharistie. Er hat sie eingesetzt. Er hat sie eingesetzt, damit wir immer wieder durch die Gnade diesen Heiligen Geist, diese Reinheit, diese Heiligkeit bewahren können. Ich möchte da kurz das Evangelium nach Johannes, die Fußwaschung, dass Sie das kurz hören, um da auch etwas zu erklären. Es kommt ja bald Ostern.
Es war vor dem Pascha-Fest. Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, um aus dieser Welt zum Vater hinüberzugehen. Da er die Seinen, die in der Welt waren, liebte, erwies er ihnen seine Liebe bis zur Vollendung. Es fand ein Mahl statt, und der Teufel hatte Judas, den Sohn des Simon Iskariot, schon ins Herz gegeben, ihn zu verraten und auszuliefern. Jesus, der wusste, dass ihm der Vater alles in die Hand gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und zu Gott zurückkehrte, stand vom Mahl auf, legte sein Gewand ab und umgürtete sich mit einem Leinentuch. Dann goss er Wasser in eine Schüssel und begann, den Jüngern die Füße zu waschen und mit dem Leinentuch abzutrocknen, mit dem er umgürtet war. Als er zu Simon Petrus kam, sagte dieser zu ihm: Du, Herr, willst mir die Füße waschen? Jesus antwortete ihm: Was ich tue, verstehst du jetzt noch nicht. Doch später wirst du es begreifen. Petrus entgegnete ihm: Niemals sollst du mir die Füße waschen. Jesus erwiderte ihm: Wenn ich dich nicht wasche, hast du keinen Anteil an mir. Da sagte Simon Petrus zu ihm: Herr, dann nicht nur meine Füße, sondern auch die Hände und das Haupt. Jesus sagte zu ihm: Wer vom Bad kommt, ist ganz rein und braucht sich nur noch die Füße zu waschen. Auch ihr seid rein, aber nicht alle. Er wusste nämlich, wer ihn verraten würde. Darum sagte er: Ihr seid nicht alle rein.
Das ist jetzt auch eine Aussage. Wer vom Bad kommt, braucht nicht mehr gewaschen werden. Das heißt, wer getauft ist, braucht kein zweites Mal gewaschen werden. Aber die Füße, die brauchen wir oft gewaschen. Wie wir in der Welt leben, brauchen wir immer wieder den Dienst Jesus Christus in der Vergebung, die Beichte. Es ist ganz notwendig, dass wir das tun, damit wir immer wieder unsere Heiligkeit zurückerhalten. Ja? Das heißt, so ist das gemeint. Die Beichte, die Fußwaschung ist die Beichte und die Vergebung Gottes, der sich uns zu Diensten macht, immer wieder noch. Die Versöhnung, die er erwirkt hat, schenkt er uns immer wieder. So, jetzt schauen wir mal, dass ich nichts vergesse. Ja, dann schauen wir mal, ob wir den Geist bewahren. Das ist jetzt auch ganz wichtig, diesen Geist zu bewahren. Da haben wir jetzt den Brief an die Galater.
Die Werke des Fleisches sind deutlich erkennbar. Unzucht, Unsittlichkeit, ausschweifendes Leben, Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Streit, Eifersucht, Jähzorn, Eigennutz, Spaltungen, Parteiungen, Neid und Missgunst, Trink- und Essgelage und ähnliches mehr. Ich wiederhole, was ich euch schon früher gesagt habe. Wer so etwas tut, wird das Reich Gottes nicht erben. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Dem allen widerspricht das Gesetz nicht. Alle, die zu Christus Jesus gehören, haben das Fleisch und damit ihre Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Wenn wir aus dem Geist leben, dann wollen wir dem Geist auch folgen. Wir wollen nicht prahlen, nicht miteinander streiten und einander nichts nachtragen.
Ja, auch da sehen wir, dass wir nicht immer im Heiligen Geist sind und Vergebung brauchen. Jesus Christus hat uns ein Gebot. Seit Jesus Christus ist das Gebot nicht nur auf Tafeln, so wie es bei Mose war, sondern es ist in unseren Herzen. Das heißt, wir haben ein Gewissen, wo wir unser Fehlverhalten sofort erkennen. Aber warum gibt es dann noch Krieg? Warum gibt es dann noch Hass? Das ist auch eine Aussage von Johannes. Das Wort Gottes in euch soll bleiben und das Böse besiegen. Liebt nicht die Welt und was in der Welt ist. Wer die Welt liebt, hat die Liebe zum Vater nicht. Denn alles, was in der Welt ist, die Begierde des Fleisches, die Begierde der Augen und das Prahlen mit dem Besitz ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Die Welt und ihre Begierde vergeht, wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Das ist jetzt eine starke Aussage. Liebt nicht die Welt und was in der Welt ist. Wer die Welt liebt, hat die Liebe zum Vater nicht. Das ist ein ganz starkes Wort. Und aus diesem Grund, weil wir die Welt mehr lieben als Gott und unser ewiges Heil, ist immer noch Krieg und Unfriede. Wie können wir diese Welt besiegen? Das heißt, wir sollen nicht feindlich sein gegen diese Welt, überhaupt nicht, denn Gott liebt auch diese Welt. Mit dieser Welt ist seine Schöpfung gemeint. Aber mit der anderen Welt sozusagen ist unser Streben nach Ansehen, nach Lob, nach Reichtum und so weiter gemeint. Das brauchen wir alles nicht, denn wir sind Kinder Gottes. Und in dieser Kindschaft haben wir eine ganz große Würde. Ja? Wenn man das jetzt bedenkt, was ist mit den Menschen geschehen, wenn man so das Alte Testament durchliest und so weiter? Was ist mit den Menschen geschehen, die nicht vom Heiligen Geist sich leiten ließen? Wie sind sie gefallen? Wie haben sie gelebt? Ja? Und was hat Gott uns geschenkt? Eben wieder die Kindschaft Gottes. Welche Herrlichkeit? Denn er hat auch gesagt, Vater, die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Das heißt, wir verletzen immer wieder unsere Herrlichkeit, unsere Würde als Kinder Gottes, indem wir zurückfallen in das Streben dieser Welt. Wenn ich da jetzt an Mose denke, wie er die Tafeln geholt hat, fällt mir jetzt gerade ein, wie sein Gesicht geleuchtet hat, ja, so stark, dass er es bedecken musste, ja, mit einem Tuch, als er von dem Gespräch mit Gott zurückkam. Er hat geleuchtet. Auf ihm lag der Heilige Geist. Wie herrlich ist die Kindschaft Gottes. Ich denke da auch noch an Pater Pio. Er konnte in Bilokation bei anderen Menschen sichtbar körperlich sein, sein Körper lag aber im Bett und er konnte geistig erscheinen in einen Traum und das alles gleichzeitig. Das alles können wir auch, wenn wir in der Herrlichkeit leben. Also eigentlich, wenn wir die Gebote Gottes nicht einhalten, wenn wir nicht streben danach, dann verletzen wir immer wieder diese Herrlichkeit in uns und diese Würde. Und wer sonst besiegt die Welt außer dem, der glaubt, dass Jesus der Gottes Sohn ist? Dieser ist es, der durch Wasser und Blut gekommen ist, Jesus Christus. Er ist nicht nur im Wasser gekommen, sondern in Wasser und im Blut. Und der Geist ist es, der Zeugnis ablegt, denn der Geist ist die Wahrheit. Drei sind es, die Zeugnis ablegen, und drei sind es, die Zeugnis geben auf Erden. Geist, Wasser, Blut. Und diese drei sind zeichenhaft hinweisend auf die Sakramente der Taufe, der Eucharistie und auf den Heiligen Geist, also auch die Firmung. Und diese drei sind eins. Also dieser Sieg, dass wir an das glauben, an Jesus Christus, diese frohe Botschaft, Gott hat uns erlöst und nicht nur jetzt auf die Erlösung selber schauen, sondern auf die Auferstehung und das Kommen des Heiligen Geistes. Das ist nämlich, das schließt nämlich dann den Kreis. Ja? Also durch Jesus Christus. Er will durch uns wirken, denn in uns ist der Heilige Geist. Und an das sollen wir glauben. Der Heilige Fidelis, der Glaubenstreue, hat über den Glauben geschrieben. Katholischer Glaube, wie unerschütterlich und fest bist du, wie dich verwurzelt auf einen festen Grund gebaut. Himmel und Erde werden vergehen, du aber wirst nie vergehen. Der Sieg über die Welt ist unser Glaube. Was gab den Aposteln und Märtyrern die Kraft, so viel auf sich zu nehmen, wenn nicht der Glaube an Gott und die Auferstehung? Der lebendige Glaube, der in der Liebe wirksam ist, gibt die Kraft und die Hoffnung auf unser ewiges Leben. Das heißt, wir sollen die Liebe leben. Ich möchte da noch ein bisschen was sagen zu diesem Kleid, das wir in der Taufe bekommen. Und zwar zweiter Brief an die Korinther. Im gegenwärtigen Zustand seufzen wir und sehnen uns danach, mit dem himmlischen Haus überkleidet zu werden. So bekleidet werden wir nicht nackt erscheinen. Adam und Eva zum Beispiel sahen dann nach dem Fall, dass sie nackt waren. Gott aber, der uns gerade fähig gemacht hat, er hat uns auch als Erster den Anteil des Geistes gegeben. Also wir erlangen die ewige Verbundenheit mit Gott und es ist die Herrlichkeit, die uns Jesus gegeben hat. So verdanken wir alles der Liebe Gottes und der Hingabe Jesus. Und wir spiegeln mit enthülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wieder und werden so in sein eigenes Bild verwandelt, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, durch den Geist des Herrn. Also wir werden überkleidet mit Jesus Christus und in diesem Kleid stehen wir dann auch vor Gottes Thron. Wer sind die vielen mit den weißen Kleidern? Und es heißt, die sich im Blut des Lammes reingewaschen haben. Das bedeutet wieder Vergebung, Beichte, Eucharistie. Ich möchte noch ein bisschen was sagen, bevor wir dann zum Gebet kommen. Und zwar über den Gesetzeswidrigen, damit wir auch den Antichristen erkennen. Und heutzutage, in der jetzigen Zeit, ist er wirklich zu erkennen.
Lasst euch durch niemand und auf keine Weise täuschen. Denn zuerst muss der Abfall von Gott kommen und der Mensch der Gesetzwidrigkeit erscheinen, der Sohn des Verderbens, der Widersacher, der sich über alles, was Gott oder Heiligtum heißt, so sehr erhebt, dass er sich sogar in den Tempel Gottes setzt und sich als Gott ausgibt. Wer ist der Lügner, wenn nicht der, der leugnet, dass Jesus der Christus ist? Das ist der Antichrist, wer den Vater und den Sohn leugnet. Wer leugnet, dass Jesus der Sohn ist, hat auch den Vater nicht. Wer bekennt, dass er der Sohn ist, hat auch den Vater.
So gesehen, würde ich sagen, ist die Zeit des Antichristen schon länger da. Und es ist auch wichtig, dass wir den Glauben leben, denn unsere Jugend, unsere Zukunft ist unsere Jugend. Sie brauchen einen Halt und sie brauchen die Wahrheit. Denn sonst werden sie abdriften in Buddhismus und so weiter und so weiter. Und es hilft, ich sage es ganz offen, auch die falsche Ökumene nichts. Denn sie haben nicht die Wahrheit, diese Menschen. Und wir dürfen nicht unseren Jesus Christus und unsere Eucharistie weglassen, damit wir mit anderen gleich sind. Das ist der falsche Weg. Denn wir haben jetzt, glaube ich, mitbekommen, was Jesus für uns getan hat. Ich muss ganz ehrlich sagen, in meiner Schwäche habe ich immer geglaubt bei dem Wort, mein Volk, was habe ich dir getan? Gott macht uns einen Vorwurf. Ja, das würde Gott ja niemals tun. Sondern es ist eine erinnernde Aussage. Und wenn wir jetzt wissen, er hat uns den Heiligen Geist wieder geschenkt und uns zu Kindern Gottes wieder gemacht. Und wir haben wieder das Licht. Wir sind das Licht der Welt. Ja? Was hat Gott an uns getan? Eine erinnernde Aussage. Mein Volk, was habe ich dir getan? So quasi hast du begriffen, was ich dir getan habe. Ich habe dir alles zurückgeschenkt durch mein Leiden, durch meinen Tod. Und was tust du mit deiner Herrlichkeit? Ja, unsere Kinder brauchen wieder Vorbilder. Und ich bitte sie alle, den Glauben wieder zu leben Und der ist es, der mich liebt, der meine Gebote hält. Werdet vollkommen, wie der Vater im Himmel vollkommen ist. Das können wir alle nicht, aber Gott hat das gewusst. Und durch die Eucharistie, durch die Vergebung, können wir das. Nun kommen wir aber zum Gebet, denn wer diesen Glauben erkennt, der wird die Welt besiegen. Und der diese große Versöhnungstat Jesus Christus richtig erkennt, der wird auch den Glauben leben und Vorbild sein. Und das kommt auch im Gebet zu tragen.
Das Wort Gottes ist nicht nur Auftrag, sondern trägt das Erwirken schon in sich. Der es aufnimmt, empfängt damit auch die göttliche Kraft zur Erfüllung. Wer es hört und danach handelt, der macht die Erfahrung, dass es wirkt. Wer den Willen Gottes tut, lernt die göttliche Kraft kennen. In der Tiefe der Seele kommen wir nicht mit Willenskraft, auch nicht mit Abtötung, sondern durch den Heiligen Geist. Das Ebenbild Gottes, das wir sind, möchte sich nach außen entfalten. Dies ist die Verwirklichung des Menschen. Wir werden nicht von der Welt gestaltet, sondern wir gestalten die Welt. In Jesus sehen wir ein Bild von unserer Seele. Üben wir Seelsorge an der eigenen Seele. Damit uns der Böse nicht böse macht, sollen wir unsere Seele in der Liebe Christi reinwaschen. Die Eucharistie ist die Triebfeder aller Werke aus Liebe.
Soweit zu Edith Stein, die das niedergeschrieben hat. Johannes von Kreuz bringt die Fähigkeiten der Seele, also den Verstand, das Gedächtnis und den Willen sind die Fähigkeiten der Seele, in Verbindung mit den drei göttlichen Tugenden, Glaube, Hoffnung, Liebe. Er sagt, du sollst mit deinem Verstand arbeiten, so gut du kannst, damit du Gott möglichst gut verstehst und ihm nahe kommst. Wenn du aber dann an deine Grenzen kommst, wo die Beziehung nicht mehr durch den Verstand aktiviert werden kann, dann sollst du das, was du nicht verstehen kannst, Gott glauben. Der Verstand des Menschen braucht den Glauben, um ganz mit Gott vereint zu sein. Das Gedächtnis hat die Fähigkeit, sich zu erinnern. Es genügt aber nicht, um die Zukunft zu planen. Aber Gott hat die Verheißung gegeben, dass er uns führen wird. Der Mensch nimmt das, was er aus der Vergangenheit schöpfen kann, und verbindet es mit Gottes Verheißung. Er verlässt sich so auf Gott. Jesus hat gesagt, ich gebe euch eine Wohnung bereiten. Und der Mensch glaubt ihm und die Konsequenz ist die Hoffnung. Der Wille muss von der Liebe geleitet werden. Er darf nur wollen, was der Liebe entspricht. Jesu Leben ist die Eingangstür zu uns Menschen. Durch ihn wissen wir, was der Liebe entspricht. So wird dem Leben und der Zukunft gedient. Und noch Teresa von Avila. Vielleicht wissen wir nicht, was Lieben ist. Es besteht nicht in der größten Wonne, sondern in der größten Entschlossenheit, Gott in allem zufriedenstellen zu wollen und uns mit aller Kraft zu bemühen, ihn nicht zu beleidigen und ihn zu bitten, dass die Ehre und der Ruhm seines Sohnes und das Wachstum der katholischen Kirche stets vorangehe. Das sind die Zeichen der Liebe. Ja, wir wissen wirklich oft nicht, was Liebe ist. Wir glauben oft, wenn wir fromme Lieder singen und Gebete sprechen, das ist alles. Doch das ist noch nicht alles, obwohl es gut ist. Darüber freut sich Gott. Aber aus einem liebenden, einem egoistischen oder einem glaubenden Herzen, aus welchen Herzen tun wir das? Was ist nun Liebe? Liebe ist nicht nur Gefühl, es ist auch eine Willensentscheidung, Gehorsam und Glaube. Im Wesenskern gipfelt die Liebe im Akt der Ganzhingabe. In Gedanken, Worten und Werken, sowie mit Leib, Seele und Geist, wohlwollende Hingabe an Gott, den Nächsten und sich selbst. Das ist Liebe. Und so hat uns Gott geschaffen. Wir sind in unserem Wesenskern reinste Liebe. Aber wie kommen wir in diesen Wesenskern hinein, ganz nach innen?
Therese von Avila sagt durch das Gebet: Das innere Beten ist meiner Ansicht nach nichts anderes als ein Verweilen bei einem Freund, mit dem wir oft und gern allein zusammenkommen, um bei ihm zu sein, weil wir sicher sind, dass er uns liebt.
Das heißt, das Gebet ist nicht nur eine Pflichtübung, sondern eine Begegnung mit Gott. In dieser Begegnung werden wir verwandelt zu unserem wahren Bild, denn als Abbild Gottes sind wir erschaffen, gottähnlich und ganz Liebe. Eine Art des Gebetes ist die Beschauung, genannt Kontemplation. Damit ist eine Gebetshaltung gemeint, die alles Tun zurücknimmt und sich einzig in der Haltung des Entgegennehmens, des Empfangens, wie eine Schale, die etwas aufnimmt, versteht. Und das betrachtende Gebet ist Meditieren über ein Heilsereignis, ein Schriftwort oder über das Leiden Jesu. Aber damit wollen wir uns heute gar nicht befassen, sondern einfach mit dem mündlichen Gebet. Gott hat es in seiner Vorsehung so gefügt, dass durch das Gebet Abhilfe für unsere Übel geschaffen wird. Das heißt, es gibt auch dieses Fürbittgebet. Er schenkt uns seine Gnade, wenn wir für uns und andere vor ihm flehen und bitten. So kann der eine durch den anderen heil werden. Das heißt, die Gnade Gottes auch denen zu gewähren, die nicht darum bitten. Dazu bedarf es der Fürbitte. Zum Beispiel siehe die heilige Monika und der heilige Augustinus. Wir dürfen nicht an unseren Kindern oder an Menschen verzweifeln, die halt nicht gerade so leben, wie wir uns das vorstellen, sondern wir dürfen Fürbitte für sie halten. Denn wie sehr hat die heilige Monika gefleht und wie groß ist der heilige Augustinus geworden in seiner Heiligkeit. Auch die Apostel haben niemals eine Predigt oder sonst irgendetwas vorbereitet, ohne vorher vor Gott die Hilfe zu erflehen. Ja, sie haben sogar von ganzen Völkern die Bekehrung erfleht, bevor sie hingezogen sind in diese Orte. Auch Jesus hat in seinen 30 Jahren des verborgenen Lebens bereits alles von Gott erfleht, als Sohn des Zimmermanns, als einfacher Sohn des Zimmermanns. Alles, was die Märtyrer ausgehalten haben, alles, was an Bekehrung geschehen ist, hat uns Gott auch im Wort erfleht. Auch die heilige Messe ist der Ort, wodurch das sich wiederholende Opfer Christi, die Bekehrung aller Nationen und Völker, erwirkt wird. Beim Vater Unser denken Sie bitte einmal an alle Menschen und alle Völker. Wie wir beten, so leben wir. So ist es für das Gelingen unseres Lebens notwendig, viel und innig zu beten und uns ganz an Gott und alle Menschen wohlwollend hinzugeben. Ja, nun möchte ich ein bisschen erklären. Wir haben gehört, die Kräfte der Seele sind das Erinnerungsvermögen, ist der Wille und die Vernunft, das uns über das Tier erhebt. Mit unserem Erinnerungsvermögen haben wir vielleicht den Vater Unser auswendig gelernt und im Laufe der Jahre kommt man ins Plappern wie die Heiden, denn man sagt eigentlich etwas, das man auswendig gelernt hat, herunter. Ich bemerke das oft, wenn wir den Rosenkranz oft wo beten, dass das ziemlich schnell geht. Gegrüßet seist du Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir und so weiter, ja. Wir sagen etwas auswendig herunter, das wir gelernt haben, ohne nachzudenken, mit wem wir sprechen. Das wäre gerade so, wenn ich jetzt irgendwo da runterschaue und sage irgendwas zu Carola und die Carola weiß gar nicht, habe ich das jetzt zu ihr gesagt oder zu irgendjemand anderem. Ja? So werden auch manche Gebete natürlich nicht erhört, weil sie nicht an die Adresse kommen. Also wir dürfen nicht nur eine Kraft der Seele in Aktivität setzen. Natürlich muss man es auswendig lernen. Aber es muss trotzdem muss es uns bewusst sein, an wen wir das richten. Und es soll auch der Wille dabei sein. Wenn wir jetzt den Vater unser hernehmen und da ein bisschen drüber nachdenken, wollen wir das alles auch wirklich, ist uns das auch alles bewusst? Der Wille muss sich sozusagen den Verstand unterordnen. Da gibt es ein gutes Beispiel. Die Tante ist krank. Ich weiß jetzt, ich soll sie besuchen, denn die freut sich über meinen Besuch. Aber eigentlich will ich nicht. Das kommt jetzt alles aus dem Ego. Ich weiß, ich soll sie besuchen, aber ich will eigentlich nicht, aber irgendwie muss ich es doch tun, na dann tue ich es halt. Das ist ein Werk ohne Frucht. Besser ist es schon, wenn ich dann mir denke, na ja, sie tut mir halt leid. Wenn ich ein bisschen Gefühl dazu lege und denke mal, ja, dann besuche ich sie halt, weil es mir leid tut. Aber es ist noch immer nicht ganz das Richtige. Aber wenn ich aus ganzem Herzen und aus meinem ganzen Sein in dieser hingebenden Liebe zu ihr gehe und sie besuche, also der Wille muss sich dem Verstand unterordnen, er muss nachgeben. Das ist dann richtig. Die Steigerung des Ganzen, des Gebetes, ist, wenn mir bewusst ist, dass ich nicht nur mit Gott spreche, wie wir jetzt gerade gesagt haben, sei es beim Vater Unser, beim Gegrüßet seist du Maria, ich muss das auch wollen, was ich bete. Das ist ganz wichtig, soll mir alles bewusst sein. Und es soll mir auch bewusst sein, mit wem ich spreche. Und jetzt kommt noch die Steigerung. Wir wissen, wenn wir im Stand der Gnade sind, nimmt die heilige Dreifaltigkeit in uns Wohnung. Das heißt, ich spreche auch Gott in mir an. Er ist überall, aber er ist auch in mir. Früher hat man noch gewusst, warum man sagt, O mein Jesus, und klopft sich auf die Brust. Mein Jesus, dir lebe ich, dir sterbe ich, dein bin ich, mein Jesus, der auch in mir ist. Heute klopft man sich nicht mehr auf die Brust, man sitzt nur mehr und schaut, was da jetzt so ist. Schön, mir geht's gut, ich fühle mich wohl, das ist so eine gute Stimmung in der Kirche. Na wunderbar. Ja? Es soll uns wieder bewusst sein, dass auch Gott in uns ist. Und so hat Teresa von Avila gesagt, in unser innerstes Wesen kommen wir durch das Gebet, aber durch das richtige Gebet. Sie hat ganz dicke Bücher geschrieben, 400-500 Seiten und viele, viele, und wurden auch über sie geschrieben und über das Gebet. Ich habe versucht, das in Gottes Gnade in 7 Zeilen zusammenzufassen, und ich hoffe, es ist mir gelungen. Das mündliche Gebet ist das Erinnerungsvermögen. Das betrachtende Gebet ist mit dem Verstand dazu. Das affektive Gebet ist mit Wille und Gefühl dazu. Und das Gebet der Einfachheit, Gott ist da, ist der Glaubensakt, den ich vor dem Gebet tun soll. Und das Gebet der Ruhe oder der Vereinigung ist Gott in mir und ich mit ihm vereint. Und dann gibt es noch die Nummer 6, die ekstatische Vereinigung. Aber da nimmt Gott schon den Menschen in Besitz, da können wir nichts mehr dazu tun. Oder die umwandelnde Vereinigung Nummer 7, das ist der Stand der Gnade und der Unlösbarkeit. Auch da können wir nichts mehr tun. Aber bis in die 5. Wohnung, wie sie es nennt, können nur wir hineinkommen. Durch unser bewusstes, vom ganzen Herzen bewusstes Beten. Also so führt uns das Gebet in die innerste Wohnung. Und das Rezept dazu ist, mit allen Kräften zu beten. Am Beginn haben wir ein Vaterunser gesprochen. Nun wollen wir es noch einmal tun. Aber mit allen Sinnen und aus ganzem Herzen. Also machen wir uns das jetzt kurz bewusst. Mit Verstand, was sage ich da eigentlich? Mit Wille und Gefühl, will ich das und was will ich da auch? Mit dem Glaubensakt, Gott ist da, er ist wirklich da, ich spreche mit ihm. Mit dem Bewusstsein, Gott ist in mir, dort spreche ich ihn an. Ja? Also versuchen wir jetzt einmal aus ganzer Seele zu beten. Gott ist da und auch in uns. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie in Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Ich denke, wir alle spüren, dass das jetzt ein bisschen anders geworden ist. Und jetzt kommt noch einmal eine Steigerung. Der Heilige Geist wird euch lehren, was ihr sagen sollt. Das heißt, der Heilige Geist betet in uns und mit uns. Jesus Christus betet in uns und mit uns. Aber was will Jesus? Er will, dass alle Menschen gerettet werden. Und das Vater unser ist ein Vater unser. Unser tägliches Brot. Unser. Damit sind alle Menschen gemeint. Nicht nur ich und meine Familie, nicht nur der kleine Kreis, der hier zusammen ist, sondern alle Menschen dieser Welt. Beim Vater unser, was ist mit unser gemeint? Also unser aller Vater. Im Himmel, dort wo alles in Ordnung und nach Gesetz abläuft. Geheiligt werde dein Name. Ich stehe jetzt stellvertretend für alle Menschen da und bete, dass sein Name von allen Menschen geheiligt wird. Ich stehe stellvertretend da und bitte für die ganze Welt, für jeden Ungläubigen, für alle, dass sein Name geheiligt wird. Dein Reich komme. Ich bitte wieder für alle, dass das Reich der Liebe auf der ganzen Welt erstehe, dass der Heilige Geist durch uns wirken kann. Stellvertretend stehe ich da für alle Menschen der ganzen Welt. Dein Wille geschehe. Ich bitte wieder für alle Menschen, dass sie sich seinen Willen fügen. Stellvertretend stehe ich da. Wie im Himmel, so auch auf Erden. Ich bitte wieder für alle Menschen, dass sie die Ordnung Gottes, die im Himmel ist, auch auf Erden annehmen wollen. Unser tägliches Brot gib uns heute. Ich bitte für alle Menschen, dass sie keinen Hunger und Durst leiden müssen, aber auch, dass sie die heilige Kommunion empfangen. Dass sie das tägliche Brot, das für unsere Seele wichtig ist, für unser ewiges Heil, auch empfangen können. Und vergib uns unsere Schuld. Ich bitte für alle Menschen um Vergebung. Für die Bösesten, nach unseren Ermessen sozusagen und nach unseren Urteilen. Für die Glaubenslosesten und so weiter. Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Ich bitte stellvertretend für alle Menschen, dass sie ihren Schuldnern vergeben, also dass wieder Friede einkehrt. Und führe uns nicht in Versuchung, Wieder bitte ich für alle Menschen, dass sie sich in deine Hand begeben, zur sicheren Führung, also ihren Ego-Willen überwinden. Ich habe da auch so eine kleine Stelle gefunden von Franz Kogler. Das führe uns nicht in Versuchung, an den stoßen sich manche, denn Gott führt uns ja nicht in Versuchung. Und er hat das auch so ähnlich umschrieben, wie ich das jetzt gesagt habe. Lass unser Vertrauen zu dir nicht erschüttert werden. Gib uns die entsprechende Widerstandskraft in der Versuchung, um dir treu zu bleiben. Also noch einmal, wieder bitte ich für alle Menschen, dass sie sich in deine Hand begeben, zur sicheren Führung, also ihren Ego-Willen überwinden. Sondern erlöse uns von allen Bösen. Ich bitte wieder für alle Menschen um Erlösung von diesen Wegen, die leider oft sogar bis in die Hölle führen. Denn dein ist das Reich zum Beispiel, die Kraft, die Herrlichkeit, da lobe ich Gott für alle Menschen. Wir sind nach seinem Abbild geschaffen und haben Anteil an seinem Wesen. Unsere Worte haben, wenn wir im Stand der Gnade sind, und das muss man jetzt ganz gut bedenken, die Kraft des Heiligen Geistes. Und es sind Gottes Worte. Und in der Bibel steht, mein Wort ist Geist und Leben. Das heißt, wenn ich so den Vater unser für alle Menschen bete, kommt in alle Menschen Geist und Leben. Und ich bin mit diesen Worten dann mit Jesus Christus vereint, denn so hat er gebetet, für alle Menschen, stellvertretend, in diesem Glauben. Das muss man sich vorstellen. Wenn wir so beten, wenn wir im Stand der Gnade sind, wenn wir wirklich glauben, wenn wir Gott lieben, wenn wir für die ganze Welt Friede, Glaube und das Heil wollen und so beten, dann sprechen wir in der Kraft des Heiligen Geistes. Wie viele heilige Menschen haben wunderbare Heilungen und Wunder vollbracht, einfach durch das Zeichen ihres Sei, durch ein kurzes Gebet, weil sie in der Kraft Gottes gesprochen haben. Und das möchte ich jetzt zum Abschluss. Lasst uns also im Glauben an Gott und unserer Verantwortung und Fürbitte bewusst noch einmal das Vaterunser sprechen. Sehen Sie dann, wie wir das sprechen werden. Und das ist dann ein Zwiegespräch mit Gott. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voller Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie in Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Ich habe Michael gebeten, unser Gebet in Sekunden zu stoppen. Bitte, das erste Gebet.
52 Sekunden.
Das zweite.
1:02.
Das dritte.
1:05.
Ja, was erkennen wir daraus? Man wird innerlicher, besinnlicher. Es wird langsamer. kräftiger. Am Anfang ist es mir sehr schlecht gegangen, nach diesem Bewusstsein jetzt in einen Gebetskreis zu gehen, wo es geht. Ja? Und da, das halte ich nicht aus. Ich habe dann versucht, langsamer zu beten, aber das ging auch nicht, denn die waren immer alle so in Schuss und so voll Freude zu beten und schnell, dass wir unsere Pflicht erfüllen. Mit der Zeit habe ich gelernt, ich darf eine innere Haltung haben. Und auch wenn schnell gebetet wird, diese innere Haltung ist für mich wichtig und bewirkt genau das. Ja. Und man wächst immer mehr hinein, auch mit anderen, in einer wunderbaren inneren Haltung und in der Kraft des Heiligen Geistes und mit Jesus Christus zu beten. Also verzweifeln Sie nicht gleich, wenn Sie zu Hause jetzt wirklich andächtig für die ganze Menschheit flehen. Denn das hat Wirkung, das muss uns bewusst sein. Dieses Gebet hat Wirkung. Es ist die Kraft des Heiligen Geistes. Es sind die Worte Jesus Christus, die wir sprechen. Und wenn wir sie wirklich aus ganzer Seele und mit Geist und Jesus sprechen, hat das Wirkung. Und nur so kann Friede entstehen. Nur so. Anders nicht. Und daher ist das Gebet so wichtig, aber auch für uns wichtig, dass wir mit Gott in Beziehung kommen. Dass wir mit Gott vereint sind. Und dass wir unseren Glauben leben und dass wir Gott lieben. Und so ersuche ich Sie, vielleicht zumindest in der Fastenzeit, einmal am Tag einen Vaterunser so zu beten. In der Kraft des Glaubens, in der Kraft des Heiligen Geistes. Und so geschieht Heil für mich, für uns, für die ganze Welt. Dankeschön. Sie können jetzt gerne Fragen stellen, wer möchte. Und was ich nicht beantworten kann, wird der Herr Pfarrer beantworten.
Ich kann zum Katechismus reingehen. Es sind auch Fragen zulässig, die jetzt nicht unbedingt
sich auf das Gebet beziehen, sondern was Sie gerade vielleicht beschäftigt.